Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum gerade die Behandlung der Zornesfalten in der ästhetischen Medizin die häufigste Intervention überhaupt ist, weil das eben nicht nur was Ästhetisches ist, sondern etwas, was sehr stark auch mit unserer affektiven Wirkung in der sozialen Interaktion zu tun hat. Also viele Menschen, die das machen aus primär ästhetischen Überlegungen, bleiben dann bei der Behandlung wahrscheinlich, weil sie sich entspannter fühlen und auch entspannter wahrgenommen werden von ihrer Umgebung.
Psyche Today, der Podcast mit den aktuellsten Informationen rund um Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psyche Today. Ich bin Stefanie Krabhorn, ärztliche Direktorin der Blomberg Privatkliniken. Und wir sind heute zu Gast bei Herrn Professor Axel Wollmer in der Asklepios Klinik Nord in Ochsenzoll. Und er wird sich gleich noch selber vorstellen. Aber wir sprechen heute für euch mit Herrn Professor Wollmer über die Botox-Behandlung bei der Depression. Und wir werden nach Indikationen und Risiken fragen und was diese Therapieform überhaupt für einen Wert haben kann für Patienten. Wer übernimmt dann auch die Kosten und wie steht die Wissenschaft dazu? Wir wollen das alles ganz genau wissen. Und Herr Wollmer, danke, dass Sie heute Zeit für uns haben.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Grabhorn. Ich bin sehr gerne dabei. Gekommen kann man ja nicht sagen. Ich sitze ja hier zu Hause in meinem
Wir sind
Büro
zu Gast sozusagen online, genau.
Ja, genau.
Herr Professor Wollmer, würden Sie sich einmal kurz vorstellen für unsere ZuhörerInnen, damit wir wissen, was Sie eigentlich so machen?
Ja, okay, das meiste haben Sie ja schon gesagt. Also ich bin hier Chefarzt der Klinik für Gerontopsychiatrie in Ochsenzoll, also in der Klinik für ältere Menschen mit jedweden psychiatrischen Störungen halt im höheren Lebensalter. Und bin hier seit April 2012 tätig. Fühle mich hier sehr wohl, bin gut angekommen und habe auch die Gelegenheit, eben mit Unterstützung auch der Klinik und des Konzerns hier weiter meine Forschung zu machen, eben zu dem Thema auch, über das wir heute sprechen wollen. Und darüber freue ich mich sehr.
Ja, jetzt bin ich ehrlich gesagt gespannt, weil ich habe das natürlich als Fachfrau schon gehört, aber für den Laien da draußen ist es ja schon, wenn ich jetzt sagen würde, also Depression wird mit unter anderem vielleicht Botox behandelt, dann steht erstmal der Mund offen, ne? Hä? Was hat denn das jetzt mit einer Depression zu tun? Jetzt bin ich ganz gespannt, wie Sie den Zusammenhang kurz mal erklären für uns, damit wir wissen, wie man da überhaupt dazu kommt. Was hat mein Gesicht sozusagen mit meiner Depression zu tun?
Ja, also mit dem Staunen sind Sie nicht alleine, das geht vielen so. Und gerade dieser Überraschungseffekt, dass eben auch zwei im Grunde genommen auf den ersten Blick völlig unabhängige Themen, einmal so Wellness und Beauty auf der einen Seite, also sprich jetzt diese klassischen Botox, also eigentlich, wir sagen, Botox ist ja ein Handelsname einfach, wir sagen einfach Botulinumtoxin, das ist das Medikament, der Wirkstoff. Das auf der einen Seite und dann die Depression auf der anderen Seite, die ja auch zunehmend auch öffentliche Beachtung findet. Also die war ja lange so stigmatisiert, man hat wenig drüber gesprochen, aber inzwischen geht man sehr offen damit um. Das ist ja auch eine sehr positive Entwicklung. Und diese beiden Themen, die so scheinbar überhaupt nicht zusammenzupassen scheinen, die kommen plötzlich zusammen. Das wird auch in der Presse ja immer wieder aufgegriffen. Also man hat, glaube ich, relativ viel darüber gelesen, auch so in den letzten 10 Jahren, wenn immer wir oder andere neue Studien veröffentlicht haben. Und der Zusammenhang ist eben auf den ersten Blick überraschend, aber wenn man genauer hinschaut, eben doch nicht so. Und zwar hat es damit Folgendes auf sich. Es gibt die sogenannte Facial Feedback-Hypothese. Das ist eine ganz alte Geschichte, die geht zurück auf Charles Darwin und William James, also auf das 19. Jahrhundert. Oh. Und die besagt, dass unsere Mimik unsere Emotionen, unsere Stimmung nicht nur ausdrückt, sondern dass eben die mimische Muskelaktivität auf das Gehirn zurückwirkt und dann die ausgedrückten Emotionen aufrechterhält und verstärkt oder sogar direkt auch hervorrufen kann. Und William James hat mal gesagt, "Refuse to express a passion and it dies." Also wenn wir einer Emotion den körperlichen Ausdruck verweigern, zum Beispiel im Gesicht, dann können wir diese Emotion als solche gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Und die Idee war eben die, dass bei Menschen mit Depression, die eben ein Übermaß an negativen Emotionen haben, also Traurigkeit, Angst, Ärger, alle möglichen negativ gefärbten Emotionen, dass wenn man diese Rückkopplungsschleife vom Gesicht zum Gehirn unterbricht, dadurch, dass man ihnen die Möglichkeit nimmt, diese negativen Emotionen überhaupt auszudrücken, dass sich dann eben die Stimmung auch bessert. Und da gibt es eben eine ganz bestimmte Region im Gesicht. Das ist hier die Glabella-Region, also das ist der Bereich hier zwischen den Augenbrauen.
Also die
Und
Zornesfalte sozusagen, um die
genau.
geht's.
Genau, die Zornesfalte, die hat ja auch schon den Namen einer negativen Emotion, nämlich
Ja.
Zorn. Also ein sehr starker negativer Affekt. Und tatsächlich ist es so, dass wenn immer wir Emotionen ausdrücken, die eine negative Valenz haben, also irgendwie ins Negative gehen, sei es traurig, ärgerlich, ängstlich, dann wird immer dieser sogenannte Musculus corrugator supercilii aktiv, der Muskel, der die Augenbrauen zusammenzieht. Also man kann sagen, das ist ein Schlüsselmuskel für den Ausdruck negativer Emotionen und nach der Facial-Feedback-Hypothese auch für das Erleben von negativen Emotionen. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum gerade die Behandlung der Zornesfalten in der ästhetischen Medizin die häufigste Intervention überhaupt ist, weil das eben nicht nur was Ästhetisches ist, sondern etwas, was sehr stark auch mit unserer affektiven Wirkung in der sozialen Interaktion zu tun hat und auch eben mit unserem eigenen emotionalen Erleben. Also viele Menschen, die das machen aus primär ästhetischen Überlegungen, bleiben dann bei der Behandlung wahrscheinlich, weil sie sich entspannter fühlen und auch entspannter wahrgenommen werden von ihrer Umgebung.
Das ist ja total interessant insofern, dass es nicht nur der Effekt ist, hätte ich jetzt gedacht, ich gucke in den Spiegel und guck mich an und sehe nicht so böse aus und so traurig und deswegen geht es mir besser, sondern es ist wirklich, dass die muskuläre Entspannung eine Rückmeldung an mein Gehirn gibt. Also innerlich ist es ein Ablauf. Es ist gar nicht der äußere Anschein, den ich jetzt erstmal wahrnehme, sondern es geht um das Innere, ne? Dass ich, wenn ich innerlich sozusagen meine Muskeln lächeln, dann fühle ich mich lächelnder. So.
Ja,
Kann man das?
genau. Also das ist zumindest die Idee, die Hypothese, also unsere Arbeitsgrundlage. Aber das heißt natürlich nicht, dass die anderen Feedback-Kanäle nicht auch eine Rolle spielen. Also es ist zunächst mal das, was Sie sagen, eben diese Propriozeption, diese körperliche Selbstwahrnehmung. Dann aber auch natürlich die Interaktion mit dem Spiegelbild als ein sehr naheliegendes soziales Gegenüber, wenn man so will, ja auch. Und auch die Interaktion mit anderen Menschen. Denn wenn man selber entspannter wirkt, dann spiegelt einem die Umwelt natürlich auch Entspannteres zurück. Und das ist eine soziale, interpersonelle Resonanz, die da entsteht, die einfach positiver gefärbt ist mit einer entspannten Glabella, als wenn man die ganze Zeit eben diesen Bereich so anspannt.
Jetzt ist ja nicht jeder, also es gibt natürlich viele Menschen, die Botox in der Injektion inzwischen normal finden würden und sagen, ja, das mache ich ja irgendwie vielleicht sowieso oder ich habe da keine Angst davor. Aber es gibt ja auch ganz viele, die da jetzt Angst haben. Also was ist das? Was kann mir da alles passieren? Vielleicht könnten Sie mal was dazu sagen, wie das eigentlich vonstatten gehen würde, was passiert denn jetzt, wenn ich mich dafür entscheide, als Depressionspatient das zu machen? Wie würde es denn erstmal in dem Doing vor sich gehen?
Also sprechen wir vielleicht erstmal über die Situation, dass es ja keine zugelassene Behandlung für die Depression ist.
Ah,
Ne?
okay,
Das ist
das kann man
also,
natürlich erstmal,
genau,
genau.
das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das vorwegschickt, dass es eben keine etablierte, zugelassene, auch dann von den Kassen übernommene Behandlung der Depression ist, sondern was zugelassen ist als ästhetisch-medizinische Maßnahme, ist eben die Behandlung der Glabellafalte. Und das ist eigentlich exakt dasselbe, was wir machen, wie das, was in der ästhetischen Medizin geschieht, wenn man eben sich aus kosmetischen Gründen diese Glabellafalte behandeln lässt. Das heißt, all das, was wir wissen über diese ästhetisch-medizinischen Eingriffe, die wir seit Mitte der 90er Jahre kennen, ich glaube 93, 94 oder so fing das an mit der Faltenbehandlung, aus ästhetisch-medizinischen Gesichtspunkten, haben wir also einen riesigen Schatz an Erfahrungen, aus denen wir wissen, dass das Ganze sehr nebenwirkungsarm, sehr sicher und sehr gut verträglich ist. Man muss sich klar machen, das wird eben in millionenfacher Wiederholung nur aus diesen ästhetischen Gründen zunächst gemacht. Und das wäre nicht so, wenn das irgendwie gefährlich wäre oder irgendwas wäre, wovor man Angst haben müsste. Das schon mal vorweg. Bei der Depression behandeln wir also den kosmetischen Befund indikationsgerecht und setzen im Grunde genommen auf diese psychischen Nebenwirkungen. Ja, das ist also im Grunde genommen auch der rechtliche Rahmen für diese Behandlung. jetzt nochmal, inzwischen habe ich die Frage ein bisschen vergessen. Das ging
ja, ich
um
wollte
den,
so ein bisschen
den,
auf, was passiert erstmal mit mir, aber wir können ja erstmal nochmal darauf eingehen. Sie wollten ja erklären, dass es eigentlich eine Offline, also eine Off-Label-Behandlung ist, was
genau.
Das sozusagen überhaupt heißt für den Patienten jetzt erstmal. Genau. Und dann kommt man ja, wie ich es verstanden habe, über dieses kosmetische.
Genau, also es ist natürlich so, wir würden als Psychiater natürlich immer zunächst mal auf die Behandlungsmethoden zurückgreifen, die etabliert sind und zugelassen sind. Und wenn zum Beispiel Medikamente nicht den gewünschten Effekt bringen, wenn Psychotherapie nicht zum Erfolg führt, wenn vielleicht Vorbehalte bestehen gegen invasivere und aufwendige Verfahren wie die Elektrokrampftherapie, wenn man Medikamente einfach nicht verträgt und so viele Nebenwirkungen hat, dass man sie eben dann wieder absetzen muss letztlich oder einfach auch Angst hat, sich systemisch irgendwas zuzuführen, was dann eben nicht nur im Gehirn wirkt, sondern eben im ganzen Körper und irgendwelche Nebenwirkungen macht. Dann haben wir im Grunde genommen eine Situation, wo wir sagen, jetzt versuchen wir das mal, ob nicht diese Botulinumtoxinbehandlung was sein könnte. Das heißt, wir gucken erstmal, was können wir erreichen mit den etablierten Methoden, und nur wenn wir da nicht das erreichen, was wir erreichen wollen, dann greifen wir auf experimentelle Methoden zurück, wie diese Behandlung mit der Botulinumtoxin-Injektion. Und dann machen wir eine ganz normale Aufklärung. Dann nutzen wir zum Beispiel auch die Bögen, die für die kosmetische Behandlung verwendet werden. Dann werden die Punkte festgelegt. Also ich schaue mir die Mimik dann genau an und lasse die Patientinnen und Patienten dann einfach mal anspannen und schaue mir an, sind die Muskelverhältnisse, wähle die Punkte aus, passe die Dosen an die einzelnen Injektionspunkte, um eben wirklich eine vollständige Entspannung dieser Muskulatur zu erreichen. Und dann sind es in der Regel 5 kleine Spritzen, wo so rund 100 Mikroliter injiziert werden. Es gibt dann so eine kleine Quaddel an den Stellen, kann manchmal ein kleiner Tropfen Blut auch austreten. Das verteilt sich aber innerhalb von wenigen Stunden, sodass man eigentlich am selben Tag schon fast nichts mehr davon sieht.
Okay, jetzt haben natürlich bestimmt viele auch Angst, dass sie dann da irgendwie komisch aussehen könnten danach, wenn das irgendwie nicht richtig getroffen wird, der richtige Muskel oder so. Ist das ein Risiko, dass man dann das eine Auge hängt runter, das andere Auge starrt einen an?
Ja, natürlich. Also es ist kein Hexenwerk. Es ist sehr leicht lernbar, die Technik. Es gibt ein paar Dinge, die man dabei beachten muss, um eben zu verhindern, dass die Augenbrauen absacken oder das Lid hängt oder solche Dinge. Aber mit dem entsprechenden Know-how der richtigen Injektionstechnik sind die Risiken, dass das passiert, sehr gering.
Vielleicht mal ganz kurz, wir sind jetzt dabei, wie die Behandlung abläuft. Also erst mal kurz, tut es weh? Also wir hatten ja kleine Blutstropfen genannt, tut es weh?
Wird sehr unterschiedlich empfunden. Also der Pieks in die Haut ist eigentlich kaum spürbar. Was ein bisschen unangenehm ist, ist der sich aufbauende Druck der Flüssigkeit im Gewebe. Einige empfinden das als relativ unangenehm, andere kaum. Aber es ist auf jeden Fall aushaltbar. Ich habe es selbst auch schon machen lassen, und das geht. Das ist kein Problem.
Und dauert es lange? Ist das eine aufwendige Sitzung oder sind das nur ein paar Minuten? Wie ist denn das? Wie lange muss ich denn da einkalkulieren, wenn ich sowas mir vorstelle?
Ja, also wir sprechen natürlich sehr ausführlich darüber. Wir machen eine ausführliche Aufklärung. Wir schauen uns alles genau an. Wir machen noch eine Anamnese, prüfen eben, ob wirklich die Indikation besteht, das jetzt so mal zu probieren. Das nimmt eine gewisse Zeit in Anspruch. Auch machen wir immer noch eine psychometrische Skala. Also wir wollen immer wissen, wie schwer ist die Depression auch vorher, wie schwer ist sie hinterher, um das eben auch dann anhand des Erfolges auch rechtfertigen zu können, das unter Umständen zu wiederholen oder eben dann auch nicht. Die eigentliche Behandlung dauert dann 5 Minuten. Das geht ganz schnell.
Okay. Ja. Okay. Und wann merke ich den Effekt? Also wenn ich jetzt die Spritze hier in meine Glabella bekommen habe, wie lange dauert denn das, bis ich dann überhaupt sehe, dass ich nicht mehr so machen kann?
Dauert ein paar Tage. Also das geht nicht sofort, sondern es braucht so 3-4 Tage, bis der Effekt sich wirklich entfaltet. Und dann nach so einer Woche bis 10 Tagen erreicht er seinen Höhepunkt und bleibt dann stabil für etwa 3-4 Monate. Also bei einigen etwas kürzer, bei anderen etwas länger. Es hängt ein bisschen auch von der Dosis ab, die man gegeben hat. Wenn man etwas mehr gibt, hält der Effekt häufig etwas länger an. Aber das ist halt das besonders Reizvolle an dieser Therapie, dass man im Grunde genommen so etwas hat wie ein Depot-Antidepressivum. Also man injiziert es einmal und dann hält es 3 Monate, vielleicht 4 Monate an, ohne dass man jeden Tag dran denken muss, ein Medikament zu nehmen, ohne dass man sich jeden Tag fragen muss, nehme ich es heute, will ich das eigentlich, sondern man hat automatisch eine mit der Therapieentscheidung auch eine perfekte Therapieadhärenz für die Zeit, die das Medikament wirkt.
Gibt es denn Patienten, die das gar nicht machen sollen oder haben wir da Kontraindikationen? Wer darf es denn nicht nehmen? Gibt es da was?
Myasthenia gravis, Lambert-Eaton-Syndrom, also Muskelerkrankungen, die also ohnehin schon mit einer Muskelschwächung einhergehen. Da sollte man es nicht machen. Das ist tatsächlich eigentlich die einzige Kontraindikation. Es wird davon abgeraten, das bei Schwangeren und Stillenden zu machen, wobei das nicht gestützt ist von irgendwelchen Daten, die tatsächlich da eine Teratogenität oder Toxizität zeigen. Das ist ja wirklich nur eine lokale Wirkung. Also das ist auch nochmal eben ein besonderes Merkmal dieser Behandlung, dass es eben keine systemisch wirkende Therapie ist, sondern eine lokal wirkende Therapie, die im Grunde genommen überhaupt keine körperliche Verteilung hat im gesamten Organismus und auch das Gehirn nicht so verändert, wie jetzt zum Beispiel eine Behandlung mit einem Antidepressivum oder einem Neuroleptikum oder irgendeiner anderen psychotropen Substanz.
Okay, also mal angenommen, ich entscheide mich jetzt dafür, ist das jetzt, wie wird es dann bezahlt? Also bezahle ich das als Patientin dann selber oder wird es irgendwie von Kassen übernommen oder gibt es im Rahmen einer Studie die Möglichkeit, es umsonst zu kriegen oder was, ja. wie komme ich da dran? Und dann auch die Frage, kann ich es ambulant und stationär nutzen?
Ja. Okay, also wir machen das bei uns im Rahmen von pauschal vergüteten Behandlungen, also das heißt in der Institutsambulanz, in der stationären Behandlung, in der tagesklinischen Behandlung, wo wir das Medikament selber gar nicht abrechnen, sondern einfach sagen, wir bieten das an Patienten in bestimmten Behandlungssituationen, wo wir sagen, wir wollen denen helfen und ermöglichen ihnen, diese Behandlung in Anspruch zu nehmen. Und die Pauschalen sind so, dass wir das natürlich abgeht von unserem Budget, aber wir das kostendeckend anbieten können. Wenn das nicht passt, wenn die Indikation nicht gegeben ist, zum Beispiel für eine Behandlung in der psychiatrischen Institutsambulanz oder andere Rahmenbedingungen bestehen, dann ist es im Grunde genommen eine Selbstzahlungsleistung. Das heißt, die Patienten müssen sich darauf einstellen, im Grunde genommen dieses Medikament dann zu bezahlen. Das ist natürlich kostet dieses Fläschchen relativ viel. Das kostet in der Apotheke so um die 150 Euro, glaube ich, im Moment, die Einheiten, die man so braucht für eine Behandlung. Wenn man das aber umrechnet auf die Tagesbehandlungskosten, dann sind es eben bei der langen Wirkung eigentlich unter 1 Euro, die es kostet. Also es ist, wenn es einem wirklich hilft, auch ein dann, glaube ich, verschmerzbarer für viele, für die meisten, die in Frage kommen, verschmerzbarer Betrag, der da anfällt. Aber es ist eben keine Kassenleistung. Also es ist im Moment nicht zugelassen in der Indikation, zwar in der ästhetischen Indikation, aber dafür kommt die Kasse ja auch nicht auf. Insofern ist es noch keine Kassenleistung, aber das wollen wir halt ändern. Und da kommen wir vielleicht ja gleich auch nochmal drauf zu sprechen, auf das, was in der Forschung läuft und auch an Studien läuft und geplant ist.
Ich hätte aber vorher noch eine Frage dazu. Jetzt mal von der Seite der Behandler geschaut, weil wir haben ja durchaus auch Leute, die uns hier zuhören, die selber Psychotherapeuten oder Psychiater sind und das vielleicht auch überlegen, jetzt, oh, das mache ich, das biete ich in meiner Praxis an, ich habe da Patienten, da wird das gut passen, die sind depressiv und Tabellerfalte und so. Wie ist denn das, weil ich habe ja so ein Fläschchen, das breche ich an und ich brauche ja nicht das ganze Fläschchen für einen Patienten, sondern ich brauche da ja vielleicht mehrere Einheiten. Und wenn ich mich recht entsinne, soll man so ein Fläschchen ja auch nicht offen lassen und das irgendwie 3 Wochen stehen lassen warten, bis der nächste Botox-Patient vorbeikommt. Ja. Heißt also, ich müsste mir überlegen, oder wie macht ihr das, oder Sie das in der Klinik? Haben Sie da eine ganze Reihe von Leuten, die einmal das Fläschchen nutzen?
Genau, und dann nein. Also es ist so, wir haben in einem Fläschchen sind 50 Einheiten drin von diesem Medikament. Ja. Davon brauchen wir zwischen 30 und 40 für eine Behandlung. Das heißt, mit 2 Behandlungen jetzt, wo ich vielleicht dann 30 brauche, bleibt dann schon eine Behandlung übrig. So versuche ich dann Patienten auch zu bündeln und dann eben mit möglichst wenig Material möglichst vielen das eben zu ermöglichen. Mhm. Aber es geht natürlich nur, wenn man das mehr oder weniger zeitgleich macht, weil das Medikament, wenn es einmal rekonstituiert ist, eben dann auch schnell aufgebraucht werden muss.
Hätte ich noch eine Frage jetzt wieder von der Behandlerseite kurz, und zwar zur Technik. Es gibt ja Techniken, wo man so bis runter auf die Faszie, also man knirscht dann so ein bisschen, ne? Man geht mit der Nadel da drauf, man knirscht, dann bin ich auf der Faszie und dann gebe ich sozusagen das Botulinumtoxin rein. Das hat sich jetzt ein bisschen anders angehört von der Technik bei der Klabellafalte. Vielleicht kann man dazu nur kurz für unsere Behandler, die damit ja auch Erfahrung sammeln wollen, was sagen und auch wie steril muss das Umfeld sein? Also muss ich hier das große OP auspacken, ne? Oder kann ich das mit einfachen Handschuhen umsetzen?
Okay, also ich habe das 2009 in Vorbereitung auf die erste Studie, die wir gemacht haben, selber gelernt in einem Kurs von der Deutschen Gesellschaft für ästhetische Botulinumtoxintherapie. Und da habe ich diese Technik mit auf den Knochen und dann ein bisschen zurück und dann Spritzen auch noch so gelernt. Das macht man aber heute nicht mehr so. Wir entwickeln uns technisch auch weiter. Wir tauschen uns auch aus mit Kolleginnen und Kollegen aus der ästhetischen Medizin. Und mittlerweile macht man das ein bisschen anders. Da greift man sich dann die Augenbrauen so, also den Bereich, in dem dieser Muskel läuft, und spritzt das dann zwischen die Finger in den Verlauf des Muskels. Und mit den Fingern verhindert man eben, dass die, das Medikament sich ausbreitet, einmal Richtung Auge, wo es eben dann zu einer Lidschwächung kommen könnte. Und vor allen Dingen aber auch im Bereich in Richtung Stirn, wo es dann zu einer Stirnschwächung kommen könnte, was dann zum Absinken der Augenbrauen führen würde. Das geht nicht bis auf den Knochen, es wird auch als sehr viel angenehmer empfunden, wenn man das Gewebe so ein bisschen in den Arm nimmt, wenn man so will, beim Spritzen. Das ist dann auch weniger schmerzhaft und nicht so unangenehm wie dieses Knirschen der Nadel auf dem Knochen.
Okay, also heißt, man sollte es schon mal lernen und nicht einfach, weil man sagt, okay, ich bin ja Arzt, ne, das kann ich ja jetzt auch, mal probiere ich mal, das kriege ich schon irgendwie so hin. Also wäre schon gut, man hätte das vorher mal gelernt. Also in einem kurzen
Auf jeden
Workshop?
Fall. Also ich würde das unbedingt empfehlen. Es ist technisch leicht zu lernen. Es ist sehr dankbar, wenn man das von aus berufenem Munde hört und von berufener Hand gezeigt bekommt, das mal zu machen, auch durchaus mal zu wiederholen, weil wie gesagt, die Technik sich auch ändert und es natürlich da immer neue Trends und Verbesserungen auch in der Methodik gibt. Und insofern auf jeden Fall nicht einfach drauf los, sondern sich mal richtig einmal professionell zeigen lassen.
Okay.
Und dann üben. Also üben ist wirklich ganz wichtig.
Ja. Jetzt würde ich trotzdem noch mal wissen, weil als Flashing kostet 150 Euro ungefähr, habe ich verstanden. Aber wie viel würde ich denn jetzt beim Ambulanten ungefähr einrechnen müssen, wenn ich das da mache? Weil da hat ja noch Arbeitszeit, Materialkosten. Also was muss ich so grob eigentlich einrechnen als Patient, wenn ich zu meinem Psychiater gehe und der das vielleicht für mich macht?
Ja, gut, im Moment gibt es natürlich noch sehr wenige Psychiater, die das überhaupt machen. Und also es sind einfach wenige, die an den Zentren, die zum Beispiel auch in der Forschung aktiv sind, das machen. Ich sag gerade, vielleicht später können wir ja nochmal drauf zu sprechen kommen, so wie das ist mit Studien und multizentrischen Studien, wo es natürlich dann auch mehr Behandler geben muss. Aber es gibt ein paar, die das aufgegriffen haben, die das machen. Es sind aber sehr wenige für sehr wenige Patienten. Das heißt, diejenigen, die das machen, die wollen damit jetzt nicht groß Geld verdienen, sondern die sind froh, dass sie für diese Fälle, wo sie mit anderen Mitteln nicht weiterkommen und das eben gewünscht ist und erfolgversprechend ist, dann eben diese Behandlungsmöglichkeit haben. Das heißt, die werden wahrscheinlich sehen, dass sie kostendeckend arbeiten dabei. Das ist eine ganz andere Situation als in der ästhetischen Medizin, wo natürlich mit diesen Behandlungen Geld verdient wird, wo dann eben je nach Renommee des Behandlers unter Umständen dann sehr viel höhere Preise auch für die Behandlungen aufgerufen werden, weil das ja gewissermaßen dann eine künstlerisch-handwerkliche Tätigkeit ist, das dann richtig zu platzieren. Da spielt das Medikament ja nur noch eine untergeordnete Rolle.
Aha, ist auch interessant, dass man verstehen, wieso man dann beim plastischen Chirurgen oder bei den Ästhetikern so viel mehr bezahlt.
Ja, aber völlig berechtigterweise. Also es ist natürlich,
ja,
das ist ja
absolut,
nicht.
Aber es genau. ist eine andere Herangehensweise, ne?
Ja, es ist eine andere Herangehensweise. Bei mir ist es so, wir haben, wie gesagt, das meiste läuft in pauschal vergüteten Behandlungen, so, wo wir uns da keine Gedanken drüber machen müssen. Und ansonsten ist es halt das Medikament plus die Arbeitszeit, die entfällt auf die Injektion, wobei die dann vielleicht auch wieder als eine Kassenleistung sein kann. Also das ist immer schwer zu sagen. Im Moment ist es eine sehr wenig verbreitete Behandlung. Und wenn man jemanden findet, der das mit im Angebot hat, dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man im Wesentlichen eigentlich nur die Kosten für das Medikament übernehmen wird. Also das ist bei den Kollegen so, die ich kenne. Also ich kenne keinen Psychiater, der jetzt das zum Geschäft gemacht hätte, jetzt Botulinumtoxinbehandlungen zu machen.
Okay. Gut, dann kommen wir mal zum wissenschaftlichen Teil. Also was gibt es denn überhaupt inzwischen für wissenschaftliche Erkenntnisse und vor allem, was laufen denn vielleicht auch für Studien oder für Dinge, wo ich dann eben auch diese Behandlung finden kann als Patient?
Ja, also die Forschung zu dem Thema hat in den späten 2000er Jahren angefangen. Mein Kollege Till Krüger aus Hannover und ich, wir waren 2008 gemeinsam, gemeinsam in unserem neurologischen Fremdjahr in einem Paraplegikerzentrum in Zürich tätig und haben also relativ viel mit Botox hantiert. Da gab es also verschiedene Indikationen im Rahmen von Spastiken, Blasenfunktionsstörungen und solchen Dingen, wo wir eben mit Botox zu tun haben. Da haben wir diese Idee entwickelt, ob man das nicht einsetzen könnte, auch als das war so wie so ein Schweizer Taschenmesser, also ein Medikament, mit dem man so wahnsinnig viel machen konnte, dass wir uns überlegt haben, geht das nicht auch in der Psychiatrie? Und haben eben dann diese Idee entwickelt, haben dann natürlich auch Literatur recherchiert und gesehen, dass wir tatsächlich nicht die Ersten waren, die auf diese Idee gekommen sind, sondern es gab mittlerweile auch engen Kooperationspartner und befreundeten Kollegen, Eric Finzi aus Washington, der auch plastischer Chirurg ist und eben eine Fallserie schon publiziert hatte. 2008 war das, glaube ich, auch. Die war relativ neu da. Da hatte er eben an einer Klientel, die er über seine ästhetisch-medizinischen Behandlungen eben rekrutiert hatte, gesehen, dass eben Depressionssymptome nach der Behandlung deutlich zurückgehen oder teilweise sogar verschwinden. Und wir haben gesagt, ha, Mist, wären wir mal die Ersten gewesen, die darauf gekommen sind. Also wir sind unabhängig von ihm auf diese Idee gekommen, aber waren eben nicht die Ersten und waren hin und her gerissen zwischen sagen, ach na komm, also ist schon erledigt. Und haben aber dann gesagt, nein, also die Idee ist so originell und wichtig, dass es jetzt eben nicht bei dieser Fallserie bleiben kann, sondern wir brauchen eine randomisierte, kontrollierte Studie. Also das, was man so als Goldstandard für die Etablierung eines neuen Behandlungsverfahrens eben auch so einschätzt. Und wir haben dann eine randomisierte, kontrollierte Studie gemacht in zwei Zentren. Herr Krüger war schon wieder in Hannover damals, ich noch in Basel dann als Oberarzt. Wir haben dann eben 30 Patientinnen überwiegend, waren nur wenige Männer dabei, mit leichter bis mittelgradiger Depression behandelt, entweder mit dem richtigen Medikament oder einer Kochsalzlösung. Wir haben dann den Hüte aufgesetzt, die die Glabella-Region verdeckt haben, sodass die psychometrischen Rater, die hinterher sagen mussten, wie schwer ist die Depression, nicht wussten, welche Behandlung sie bekommen hatten.
Dass der von außen guckt, nicht sehen kann.
Ja, der nicht sieht, was sie hatten, ne? Um Erwartungseffekte dann auch zu minimieren. Auf Patientenseite war das schwer möglich, das zu verblinden. Das ist natürlich ein grundsätzliches methodisches Problem, aber geht halt nicht besser als so, wie wir es gemacht haben. Wir haben dann gesehen, dass innerhalb von 2 Wochen sich die beiden Gruppen schon deutlich getrennt haben. Also in der Placebo-Gruppe ist nichts passiert. In der Behandlungsgruppe schon eine deutliche Reduktion der depressiven Symptomatik. Und nach 6 Wochen, das war unser primärer Endpunkt, also der Zeitpunkt, der entscheidend war für den Erfolg der Studie, hatten wir einen doch sehr signifikanten Effekt, wo es den Patienten mit der Botulinumtoxinbehandlung deutlich besser ging als den unbehandelten Patienten. Und das hat sich dann auch über die weitere Beobachtungszeit, das ging insgesamt über 16 Wochen, noch weiter verstärkt, sodass man hinterher wirklich eine sehr große Effektstärke hatte, die jetzt nicht nur dadurch zustande kam, dass die Patienten mit dem Medikament so wahnsinnig stark sich verbessert haben. Das war in dem Rahmen, was man auch mit anderen Behandlungsmethoden sonst normalerweise hinkriegt. Also so 45% Reduktion der Symptome, etwa 60% Response-Rate. Sondern die Placebo-Gruppe ist sehr stabil geblieben. Das waren allerdings auch Patienten in dieser Studie, die auch eine sehr chronifizierte und therapieresistente Depression hatten, sodass eben dieser Effekt vielleicht in dieser ersten Studie etwas größer erschien, als er dann wahrscheinlich im Endeffekt ist. Das hängt eben an dieser relativ schwachen Placebo-Antwort in der Kontrollgruppe. Damit hängt es zusammen. Das ist etwas, was sich nochmal ändern wird wahrscheinlich, wenn man jetzt größere Studien anschaut. Es gibt tatsächlich auch eine ganze Reihe von Replikationsstudien schon. Also wir haben selber nochmal eine gemacht mit Kollegen in Texas, in Austin, Auch Eric Finzi hat noch eine randomisierte, kontrollierte Studie gemacht. Eine ganze Reihe anderer auch, mit sehr interessanten Varianten auch. Und auch die pharmazeutische Industrie hat eine Studie gemacht, wo sie zwei Dosisstufen verglichen haben. Und die haben eben bei diesem größeren multizentrischen Ansatz dann auch größere Placebo-Effekte gehabt, sodass eben die eine Dosisstufe positiv war und die andere Dosisstufe negativ, weil diese exzessive Placebo-Effekte hatten. Und dann hatten wir eine Datenlage, die für die Firma, die die Studie gemacht hat, eigentlich ausreichend war, auch eine Phase-3-Studie in Planung zu nehmen. Die ist aber dann im Rahmen der Pandemie und einer Übernahme durch einen größeren Pharmakonzern dann eben wieder in die Schublade gelegt worden, sodass eben wir noch nicht die Studien haben, die nötig wären, um dieses Medikament auch als Antidepressivum zuzulassen. Aber wir arbeiten daran, dass sich das ändert.
Okay, da können wir ja nochmal darauf hinweisen, dass wir alle Kontakte und alle interessanten Dinge in die Shownotes packen. Das heißt also, wer jetzt sich bei dir irgendwie oder bei ihm melden möchte und in der Uni da sagen will, ich will ja mitmachen, der könnte sich mal da vielleicht als Zentrum bewerben, oder?
Ja, also wir haben im Moment ein Projekt, das heißt Bonafide. Bonafide, das heißt natürlich so in gutem Glauben, dass es so ist, dass Botulinumtoxin ein antidepressives Medikament ist. Bonafide steht bei uns für Botulinum Neurotoxin A for the Improvement of Depression. Das ist ein Studienprojekt, in dem wir eine multizentrische Studie selber durchführen wollen, die eigentlich die Pharmaindustrie durchführen sollte. Wir wollen das aber als akademische Studie machen und wir suchen Zentren, die da mitmachen wollen. Wir waren ja auch gerade in Frankfurt in der Blumenburg zur Schulung von solchen Zentren. Das kann man vielleicht so als kleine Randnotiz nochmal erwähnen. Und es gibt schon eine ganze Reihe von Zentren, die mitmachen wollen. Aber wenn es eben psychiatrische Ambulanzen gibt, Versorgungskliniken, Unikliniken, die ambulante depressive Patienten sehen, dann sind Sie herzlich willkommen, sich bei mir zu melden und dann können Sie gerne auch bei der Studie mitmachen.
Mhm. Ja, sehr gut. Okay, das war total interessant. Jetzt können wir ja mal dazu übergehen, vielleicht einen Buchtipp zu geben. Was soll denn jemand, der sich damit beschäftigen möchte, mal lesen? Gibt's da was?
Buchtipp.
Also es gibt tatsächlich ein Buch, was Eric Finzi geschrieben hat. Der ist wirklich ein Tausendsasser, der ist Maler, Arzt, jetzt auch eben Schriftsteller, wenn man so will. Der hat auch schon ein paar Jahre zurück The Face of Emotion geschrieben mit dem Untertitel How Botox Affects Our Moods and Relationships. Und das ist eigentlich eine sehr gute Zusammenfassung auch des theoretischen Hintergrunds mit der falschen Feedback-Hypothese und wie das dieses ganze Feld sich entwickelt hat. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ist gut geschrieben, ist auf Englisch, es gibt keine deutsche Übersetzung, aber auf jeden Fall lesenswert, ist auch nicht sehr dick, kann man relativ schnell durchlesen und gibt einen guten Überblick.
Mhm, ja. Super. Okay, vielen Dank. Gibt's jetzt vielleicht eine Studie oder ein Review oder eine Übersichtsarbeit, die man auch, wenn man jetzt sehr wissenschaftlich interessiert ist, mal durchlesen sollte?
Tipp aus unserem Wissenschaftskontor.
Ja, also es gibt eine Übersichtsarbeit von Schulz aus dem et al. Im Journal of Psychiatric Research aus dem Jahr 2021. Die ist von uns. Da haben wir eine Meta-Analyse gemacht. Wir haben die Literatur zusammengestellt. Also das ist ein relativ aktueller Übersichtsartikel. Und dann natürlich unsere erste Originalstudie aus dem Jahr 2012 im selben Journal erschienen. Also auch Journal of Psychiatric Research von Vollmer et al. Das ist die erste randomisierte, kontrollierte Studie. Und dann aus dem Jahr 2006 war es, glaube ich, doch nicht 2008, von Eric Finzi, die erste Fallserie. Das ist aus dem Jahr 2006. Ich hatte vorhin 2008 gesagt, das stimmt nicht. Also 2006 ist das schon erschienen, die erste Fallserie von Finzi und Wassermann im Dermatologic Surgery ist es erschienen. Mhm. So.
Okay.
Genau.
Super. Gut, vielen Dank. Jetzt habe ich natürlich am Ende, wie immer bei allen unseren Experten, noch eine Frage an Sie persönlich. Wir wollen mal die persönliche Frage. Was kann man denn von Ihnen noch erfahren, außer dass Sie sich so in der Wissenschaft engagieren?
Persönliche Frage.
Ich bin gerne Arzt, ich bin gerne Wissenschaftler, ich bin gerne Lehrer und bin insofern sehr froh, dass ich hier beruflich einen Platz gefunden habe, in dem ich das alles gemeinsam auch unter einen Hut bringen und realisieren kann. Dann bin ich sehr glücklicher Familienvater mit vier unterschiedlich großen Kindern zwischen fast 21 und bald 13. Und ich bin leidenschaftlicher Windsurfer und komme immer mal dazu, von Hamburg aus an die Ostsee zu fahren, manchmal auch dann nach Dänemark hoch, um da mal aufs Wasser zu kommen. Das ist für mich ein sehr schöner Ausgleich und hält mich verbunden mit der Natur, weil man sich da immer so ein bisschen anpassen muss an die Bedingungen, die gerade herrschen. Das ist selten genug, dass Wind und Wellen so zusammenkommen, dass alles passt. Deswegen ist das ein Hobby, was mir sehr wichtig ist und wo ich dann froh bin, wenn ich solche Tage dann wirklich auch auf dem Wasser verbringen kann. Ansonsten lese ich gerne, ich spiele gern Klavier, leider viel zu wenig und das...
Toll.
Es ist fast schon alles. Viel mehr gibt es.
Das ist aber auch schon ganz schön viel. Das ist ein sehr reichhaltiges und umfangreiches Leben. Schön. Ja, vielen Dank. Das war sehr schön, sehr interessant und danke für die Zeit. Und dann gucke ich mal, ob ich vielleicht vorbeikomme und auf meine Glabella schauen lasse. Demnächst.
Gerne. Vielen Dank für das sehr nette Interview. Das hat Spaß gemacht. Danke.
Das war Psyche Today. Der Podcast der Blumenburg Privatkliniken. An unseren Standorten in Selent, Hamburg und Frankfurt stehen wir Ihnen mit modernsten Therapien und individueller Betreuung zur Seite. Erfahren Sie mehr unter www.blumenburg.com.